Ja, ich freue mich, heute hier zu stehen. Vor 2 Wochen haben wir ja zusammen Ostern gefeiert. Und ich freue mich, heute eine Geschichte mit euch zu teilen, die eigentlich direkt an Ostern anschließt. Und zwar ja eigentlich direkt nach den Ereignissen vom Ostermontag. Oder Quatsch, nee, Ostersonntag. Also früh morgens, als die Frauen am Grab waren. Das ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Warum, werdet ihr, glaube ich, im Laufe der Predigt rausfinden. Und genau, ich möchte euch da einfach mal mit reinnehmen. Es geht, wie schon dran steht, um die Jünger, die auf dem Weg sind nach Emmaus. Und in Lukas 24 lesen wir Folgendes. Am selben Tag gingen 2 Jünger nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Also da sind 2 Jünger unterwegs nach Emmaus, sind keine von den 11, also nicht die VIPs, sondern irgendwelche Jünger. Wir erfahren nachher da ein bisschen mehr dazu. Und sind auf dem Weg nach Emmaus, da haben sie wohl gewohnt, das ist so 2 Stunden weg, ungefähr 11 Kilometer von Jerusalem. Und natürlich nach all den Tagen, was da so passiert ist, sind sie kräftig am Diskutieren und sich austauschen und unterhalten sich und versuchen, sich irgendwie einen Reim drauf zu machen, was da passiert ist, warum Jesus jetzt gestorben ist und wie das alles zusammenpasst. Jesus ist tot, das denken sie zumindest, und er hat die römischen Besatzer nicht verjagt, was ja die große Hoffnung war. Und die ganzen Wunder, dieses Reden vom Anbrechen des Reiches Gottes, was Jesus ja immer wieder betont hat, das Reich Gottes ist hier und jetzt angebrochen. Das scheint irgendwie alles weit weg zu sein und alles scheint verloren zu sein. Und da kommt Jesus selbst und schließt sich ihnen an. Und das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass er einfach mit ihnen dann geht, weil wenn man sich als Reisende getroffen hat, hat man sich damals eigentlich immer zusammengetan, weil es sicherer war, in einer Gruppe zu reisen und sich einfach auch gehört hat, nicht alleine unterwegs zu sein. Also das ist nicht ungewöhnlich. Er kommt einfach, schließt sich den beiden an und es passiert das Unglaubliche, sie erkennen ihn einfach nicht. Es sind ja 2 seiner Jünger, das heißt, sie haben ihn auf jeden Fall gekannt. Aber sie erkennen ihn nicht. Es ist, wie wenn ihnen die Augen zugehalten werden. Und Jesus steigt da direkt in ein Gespräch mit den beiden ein. Worüber redet ihr denn miteinander auf dem Weg, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? In den paar Sätzen lernen wir jetzt echt einiges. Also einer von den Jüngern heißt wohl Kleopas. Und man vermutet, dass er der Ältere ist, weil er halt mit Namen genannt wird, was damals üblich war. Das war der Wichtigere sozusagen. Und über den 2. Jünger erfahren wir im Folgenden nicht viel, sondern nur, dass er wahrscheinlich im gleichen Haus wie Kleopas wohnt. Das erfahren wir später. Und also möglicherweise mit ihm verwandt waren. Ein paar gehen davon aus, dass es sein Sohn war. Ja, also Jesus fragt sie, worüber redet ihr denn miteinander auf dem Weg? Da blieben sie traurig stehen. Könnt ihr das nachempfinden, wie es den beiden Jüngern ging? Also das war irgendwie, die Frage trifft irgendwie so richtig in den Kern rein und sie bleiben traurig stehen. Ihre ganze Hoffnung vor 3 Tagen ans Kreuz genagelt und es scheint irgendwie alles aus und vorbei zu sein. Und dann fragt Kleopas auch noch ganz ungläubig, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Oder wie Luther übersetzt, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Wenn ich das lese, muss ich jedes Mal schmunzeln, ging euch teilweise auch so gerade. Kleopas, wenn jemand weiß, was in den letzten Tagen in Jerusalem passiert ist, dann genau Jesus. Er war hautnah dabei, er hat alles wortwörtlich durchlebt, durchlitten. Er war näher dran als jeder andere in Jerusalem. Und er ist ganz sicher auch kein Fremder, aber das verstehen sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wie reagiert Jesus jetzt auf die Frage? Finde ich auch cool, irgendwie mit so einem Unschuldigen. Was denn? Lesen wir weiter. Vers 19. Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Also für Kleopas ist ganz klar, Jesus war im Auftrag Gottes unterwegs. Daran zweifelt er auch jetzt nicht. Und was Jesu Verurteilung und Tod angeht, schiebt er den schwarzen Peter nicht den römischen Besatzern in die Schuhe, sondern sagt ganz klar, nee, unsere führenden Priester, unsere anderen führenden Männer haben ihn zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. So eine Tragik. Das sind ja eigentlich die geistlichen Führer, die am ehesten erkennen hätten müssen, dass Jesus in Gottes Auftrag unterwegs ist. Und sie lassen ihn durch die heidnischen Besatzer hinrichten, einfach so. Aber es kommt noch schlimmer. Und der nächste Satz, der trifft mich eigentlich jedes Mal mitten ins Herz, wenn ich den lese. Und da sehen wir auch, was diese Quelle für diese Traurigkeit ist, von der wir gerade schon gelesen haben. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Spürt ihr die tiefe Enttäuschung, die in den Worten drin liegt? Das, worauf Kleopas und auch viele andere gesetzt haben, die Hoffnung, dass Jesus der Messias, der Erlöser ist, das ist alles irgendwie wie weggewischt über die letzten 3 Tage. Wir aber hatten gehofft, dass er derjenige ist, der Israel erlösen würde. Ja. Und mächtig, die Zeichen, die Wunder, die diese gesehen haben, die waren ja alle da. Das war alles, wie gesagt, für Kleopas war klar, Jesus war in Gottes Weg in Gottes Kraft unterwegs. Und jetzt ist diese ganze Hoffnung plötzlich am Boden zerstört. All diese Hoffnung ist begraben und das schon seit 3 Tagen, wie wir weiterlesen. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen es berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Das heißt also, Kleopas und der andere Jünger haben das alles noch mitbekommen am Ostermorgen. Sie waren also noch in Jerusalem, als die Frauen früh vom Grab zurückgekommen sind. Sie waren mit dabei, als die Jünger zurückgekommen sind und berichtet haben, dass sie wirklich das leere Grab vorgefunden haben. Und ja, wir lesen, dass Petrus und Johannes dann eben zum Beispiel auch beim Grab waren. Aber an die Auferstehung glauben sie offensichtlich nicht. Also sie haben das alles gehört, mitbekommen und sind dann irgendwann aufgebrochen, wahrscheinlich so gegen Nachmittag, um dann zurück nach Emmaus zu gehen. Und sie sind irgendwie in ihrer Traurigkeit, in ihrer Verwirrung über die Ereignisse der letzten Tage wie gefangen. Lesen wir weiter. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Also bis jetzt hat Jesus einfach nur zugehört, was die beiden so bewegt. Und jetzt bricht es förmlich aus ihm raus. Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben? Oder wörtlich, euer Herz ist zu träge, all das zu glauben. Kennt ihr das auch? So ein Herz, das nicht hinterherkommt mit den Wegen Gottes, mit den Verheißungen und dem scheinbaren Widerspruch dazu, was tagtäglich um uns herum in unserem Leben so geschieht. Also ich kenne dieses träge Herz sehr gut. Auch ich finde mich immer wieder an so einem Punkt, wo ich denke, Gott, was ist das jetzt schon wieder? Und wo bist du? Und warum passiert das jetzt alles? Also ich glaube, dass das auch was ist, was wir alle selber ganz gut kennen. Dieses Herz, das irgendwie nicht hinterherkommt mit Gottes Wirken oder mit dem, was um uns herum geschieht. Aber Jesus schimpft die beiden nicht einfach nur aus. Er kennt ein Mittel, um diesen trägen Herzen Anschubhilfe zu leisten. Lesen wir mal weiter. Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Also die Emmaus-Jünger bekommen jetzt einen Crashkurs in Sachen Christologie. Jesus selber erklärt ihnen alles durch die Bank durch, von Mose angefangen bis durch die ganzen prophetischen Schriften, was sich alles an Vorhersagen auf ihn bezieht. Und da wäre ich gern dabei gewesen. Ich denke, ihr auch. Also das ist Hammer eigentlich. Sie bekommen da, wir wissen ja, der Weg war 2 Stunden. Wenn er relativ früh zu ihnen gestoßen ist, hatten sie eine Menge Zeit auf dem Weg, auch darüber zu reden. Und sie bekommen jetzt alles nochmal erklärt, warum das so zusammenkommt. Und Gottes Plan ist schon bei Mose und in der ganzen Schrift im Alten Testament zu finden. Er hat das Ganze sorgfältig geplant und auch immer wieder angekündigt. Und was da vor 3 Tagen in Jerusalem passiert ist, war kein Unfall, sondern Gottes Rettungsaktion, um uns sündigen Menschen einen Weg zu ermöglichen, wieder mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und das erklärt ihnen Jesus jetzt in allen Details auf dem Weg. Und nachdem sie dann so in Emmaus angekommen sind, steht da, und Jesus tat, als wollte er weitergehen. Ich habe mich gefragt, warum? Warum dieses so tun, als ob? Warum macht er das? Er will doch sicher bei den beiden noch bleiben, wie wir auch nachher erfahren. Und ich glaube, dass das ein Stück weit echt Gottes Wesen entspricht, was er da macht, weil er sich nicht aufdrängt. Er will eingeladen werden. Er will nicht einfach nur so sich reindrängen, sondern er will, dass die beiden ihn einladen. Und genau das passiert auch, wie wir weiterlesen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibe doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Und Luther übersetzt, und sie nötigten ihn und sprachen. Das war keine Höflichkeitseinladung. Sie wollten unbedingt, dass er bei ihnen bleibt und haben ihn echt nachdrücklich eingeladen. Und er lässt sich natürlich einladen. Er kommt mit ihnen ins Haus. Und jetzt kommen wir langsam zum Höhepunkt der ganzen Geschichte. Beim Abendessen nimmt nicht Kleopas als Hausherr das Brot, sondern wir lesen weiter in Vers 30. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Also als Jesus das Brot segnet, bricht und austeilt, da fällt es ihnen plötzlich wie Schuppen von den Augen. Das sehen sie plötzlich, Jesus ist da, er ist wahrhaftig auferstanden. Er war die ganze Zeit mit ihnen unterwegs und sie haben es gar nicht gemerkt, in all ihrer Traurigkeit, in all ihrer Verwirrung, in all ihren Zweifeln, in all ihren Fragen. Und jetzt fällt ihnen auf, dass sie das eigentlich, wenn sie genau in sich reingehört hätten, schon viel länger in ihrem Herzen gemerkt haben, weil ihre Herzen unterwegs neu Feuer gefangen haben, weil als Jesus mit ihnen durch die Schriften im Alten Testament durchging, als er ihnen erklärt hat, warum der Messias leiden musste, warum er durch diese ganze Geschichte durch musste. Aber ihr Verstand, ihre Augen waren noch wie blockiert, die waren einfach noch nicht so weit. Jetzt sehen sie aber klar. Und plötzlich ist diese ganze Traurigkeit wie weggefegt. Und jetzt verstehen sie auch, dass Gottes Rettungsplan weit über das hinausgeht, die Römer zu verjagen und die Zwangsherrschaft zu beenden. Gott hatte einen viel größeren, viel tiefer liegenden Rettungsplan. Interessanterweise ist der Moment dann auch so schnell vorbei, wie er gekommen ist. Also Jesus ist ja irgendwann einfach aufgetaucht, während sie unterwegs waren, und jetzt verschwindet er vor ihren Augen. Aber für die beiden Jünger scheint es kein Problem zu sein. Sie sind wie verändert, sie sind wie ausgetauscht. Und die vielbeschworene anbrechende Nacht ist plötzlich völlig vergessen. Wir lesen weiter in Vers 33. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Das heißt, 2 Stunden Eilmarsch durch die Dämmerung zurück nach Jerusalem. Alles kein Problem jetzt plötzlich. Und dort fanden sie versammelt die 11 und die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Also endlich sind die Jünger jetzt nach den 2 Stunden Eilmarsch in Jerusalem angekommen und möchten eigentlich sofort erzählen, was sie erlebt haben, aber sie werden gerne zu Wort kommen lassen. Also das Erste, was sie dann hören, ist, dass irgendwann wohl am Nachmittag Jesus Simon Petrus erschienen sein muss. Und jetzt sind sie alle von der Auferstehung Jesu überzeugt. Wobei alle, wenn wir Thomas mal außen vor nehmen, ihr kennt die Geschichte vielleicht, das ist nochmal eine extra, er kriegt nochmal eine extra Begegnung, aber auch für ihn kommt Jesus nochmal. Und die beiden Jünger, die können jetzt nur nochmal bekräftigen, hey, stellt euch vor, wir sind ihm auch begegnet, unterwegs. Ich finde diese Geschichte, die berührt mich einfach jedes Mal neu. Ich finde, sie ist wie so eine Art Lebensgleichnis auch für das, was wir als Christen im Glauben durchmachen können. Jesus begegnet 2 von seinen Jüngern, und zwar nicht den VIPs, nicht Simon Petrus, dem auch, aber auch den unbedeutenden, einfachen Jüngern, irgendwo auf dem Weg nach Hause, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Hoffnungslosigkeit, wo sie einfach nicht verstehen, dass diese tiefe Hoffnung, die Jesus in ihnen eher genährt hat, dass das die plötzlich irgendwie zu einem Ende gekommen ist. Genau dort, wo die tiefste Hoffnung aufs Bitterste enttäuscht wurde, begegnet ihnen Jesus und ist mit ihnen unterwegs. Vielleicht geht's dir auch so, vielleicht bist du auch auf so einer innerlichen Straße nach Emmaus mit wehmütigen Erinnerungen, wie tief die Begegnung mit Jesus dich früher berührt hat, wie hoffnungsvoll du im Leben mit ihm entgegengesehen hast, wie viel Freude über deine Erlösung damals in deinem Herz war. Und vielleicht ist dann auch so ein Karfreitag über dein Leben reingebrochen. Dunkel, voller Trauer, voller Tod, voller Verzweiflung. Und vielleicht stellst du dir die Frage, ob du nicht einer großen Täuschung aufgesessen bist. Wenn das mit Jesus, wenn das mit Gott, wenn das mit dem Glauben alles doch nicht wahr ist. Wo ist all diese Freude? Wo sind diese Verheißungen, von denen wir in der Bibel lesen? Und warum fühlt es sich manchmal so an, als ob das alles mit dem wahren Leben nichts zu tun hat? Willkommen auf der Straße nach Emmaus, der Straße der Trauer, der Straße des Zweifels und der Straße der abgrundtiefen Enttäuschung. Und ich kenne diese Straße sehr gut, immer wieder. Aber ich habe eine richtig gute Nachricht für dich. Auf dieser Straße nach Emmaus ist Jesus mit dir unterwegs. Und du siehst ihn vielleicht noch nicht, weil deine Augen wie zugehalten sind. Aber lass dir das heute zusprechen. Gottes Name ist Jahwe, der Ich bin da. Und das gilt ganz besonders für die Straße nach Emmaus. Ich weiß, solange wir ihn jetzt sehen, kann es so ein bisschen wie ein leerer Trost klingen. Aber die Geschichte kann uns ein paar Dinge lehren, die uns auf diesem Weg eine Hilfe sein können. Wo wir uns einfach was abschauen können. Und ich glaube, da steckt Wahrheit drin. Und der erste Punkt: Der Kleopas war nicht alleine unterwegs. Sie waren zu zweit unterwegs und wir lesen auch, dass in Jerusalem fanden sie versammelt die 11 und die sich zu ihnen hielten. Das heißt, da war schon ein großer Kreis an Jesus-Jüngern, die sich trotz all dieser Sache, obwohl Jesus tot war, haben sie sich getroffen, waren sie weiter zusammen, haben zusammen getrauert, gezweifelt, sich gefragt, was da passiert. Sie waren in Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, eine Lektion aus der Geschichte, die wir lernen können. Glaube braucht Gemeinschaft. Sei kein Einzelkämpfer. Gerade dann, wenn du Zweifel hast, gerade dann, wenn du denkst, hey, irgendwie scheint mein Glaube mir zwischen den Händen zu zerbröseln. Suche Gemeinschaft und lass dich nicht irgendwie in die Einsamkeit zurückziehen. Zieh dich nicht in die Einsamkeit zurück. Das ist keine gute Sache. Glaube braucht Gemeinschaft. Und da, wo du vielleicht Zweifel hast, da, wo du vielleicht noch nicht so weit bist, ist vielleicht ein Bruder, eine Schwester da, und die sind dir eine Stütze und eine Hilfe. Das Zweite, was wir lernen: Ein träges Herz kann Feuer fangen, kann anfangen zu glauben, wenn wir mit Gottes Wort in Berührung kommen. So wie Jesus die Bibel ausgelegt hat auf dem Weg für die Emmaus-Jünger, so wirkt es der Heilige Geist auch heute in uns, wenn wir in der Bibel lesen. Lies Gottes Wort. Und auch wenn du es vielleicht noch nicht verstehst, denn Gottes Wort ist, wie es in Hebräer 4,12 heißt, lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es hat Kraft Gottes Wort verändert uns. In Gottes Wort erkennen wir den roten Faden von seiner Geschichte mit uns Menschen. Da erkennen wir seine Gnade, sein Erbarmen mit uns. Da erkennen wir, dass er die Kraft ist, die in den Schwachen mächtig ist. Und das kann unsere Perspektive komplett verändern. Und die Wahrheit Gottes kann unser Herz neu entzünden. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, den wir lernen können, ist, im Brotbrechen haben die Jünger Jesus erkannt. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass es genauso passiert ist. Ich bin mir auch sicher, dass es hier nicht um ein einfaches Tischgebet ging, sondern dass das hier, dass damit hier mit dem Brotbrechen das Abendmahl gemeint ist. Das, was Jesus am letzten Abend vor seinem Tod auch mit seiner Jüngergemeinschaft gemacht hat. Und genau in diesem Moment, als Jesus das Brot gebrochen hat und ihnen ausgeteilt hat, haben sie ihn erkannt. Erinnert ihr euch noch an die Predigt vom Daniel? Wir sind eingeladen an den Tisch des Königs, war sein Thema. Und das gilt auch heute noch. Im Abendmahl liegt eine ganz besondere Kraft. Und ich glaube, dass das Abendmahl weit mehr ist als nur ein Zeichen. Wenn wir das Brot brechen, wenn wir den Wein trinken, dann haben wir Gemeinschaft mit Christus selbst. Im Abendmahl ist der auferstandene Christus gegenwärtig, begegnet er uns. Und genau das, ja, und genau wie bei den Emmaus-Jüngern möchte Jesus, der das Brot des Lebens ist, das sagt er auch von sich selber, auch so möchte er auch uns im Abendmahl begegnen, auch heute. Also die drei Punkte nochmal. Glaube braucht Gemeinschaft. Lass dein Herz von Gottes Wort anzünden und im Abendmahl begegnet uns Christus. Und ich finde es erstaunlich, dass wir bereits in der kleinen Geschichte all die Punkte haben, die wir in Apostelgeschichte 2,42 auch lesen. Dort steht nämlich ganz am Anfang der Apostelgeschichte, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das kommt jetzt hier jetzt nicht explizit vor, aber sie haben ja, waren ja ständig mit Jesus im Gespräch. Aber genau diese drei Punkte, in der Lehre, also Wort Gottes, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Ich glaube, das sind einfach drei Grundsäulen, an denen wir uns festhalten können, wenn wir auf so einer Emmausstraße unterwegs sind. Wenn du dich also an irgendeinem Punkt auf so einer Straße nach Emmaus befindest, möchte ich dich ermutigen, bleib in Gemeinschaft, werd kein Einzelkämpfer, zieh dich nicht zurück. Lies im Wort Gottes, auch wenn du es nicht verstehst. Der Heilige Geist kann es dir aufschließen, er kann ein Feuer in deinem Herzen anzünden und es in dir lebendig machen, dass es nicht einfach nur Worte sind, die du liest und an dir abprallen, sondern die dein Herz verändern und neu anzünden. Und komm zum Tisch des Herrn, komm zum Abendmahl, denn dort begegnest du Jesus auf ganz besondere Art und Weise. Und ganz egal, was deine Emotionen sagen, Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und sein Name ist, ich bin da. Das gilt auch besonders auf diesen dunklen Straßen, wo unsere Hoffnung wie zerbröckelt scheint. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Das wünsche ich dir, auch für deinen eigenen Weg nach Emmaus. Genau, Mias, kannst du vielleicht vorkommen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach ein, zwei ruhige Minuten, wo ihr mal drüber nachdenkt, ob ihr vielleicht selber an so einem Punkt seid, wo ihr denkt, boah, wie ist das mit meinem Glaube, wie ist das mit meiner Hoffnung, ich bin da irgendwie am Kämpfen. Oder vielleicht ist es auch so, dass du sagst, ich habe noch nie wirklich geglaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass er heute noch lebt, dass er mir begegnet. Wir nehmen uns jetzt einfach ein, zwei Minuten, mach vielleicht deine Augen zu, denk drüber nach und leg das, was jetzt in dein Herz kommt, vor Gott hin und lass dich berühren. Ich glaube, dass es wirklich so ist, wie bei den Emmaus-Jüngern, dass Jesus uns auch heute noch begegnen will, vielleicht auch gerade jetzt in dem Moment. Und Mias wird uns ein bisschen begleiten während der Zeit und ich werde dann noch mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus, du siehst unsere Herzen, du weißt, was wir dir gerade gesagt haben oder was da drin ist oder wofür wir vielleicht auch gerade keine Worte finden. Danke, dass du Sünde und Tod besiegt hast. Danke, dass du auferstanden bist. Und danke, dass du uns auch heute begegnen möchtest. Auf unserem Weg durch Zweifel, durch Enttäuschung, vielleicht durch das ganze Nichtverstehen von dem, was du um uns herum tust. Herr, wir wollen dich bitten, sei du mit uns auf unserer Straße nach Emmaus. Zünde unsere Herzen neu an. Öffne uns die Augen für dein neues Reich, das jetzt schon angebrochen ist und weit über das hinausgeht, was wir uns vorstellen und verstehen können. Herr, wir wollen dir sagen, wir sehnen uns nach dieser Begegnung mit dir immer wieder neu. Und danke, dass du da bist und öffne unsere Augen, dass wir es auch sehen und verstehen können. In Jesu Namen.